Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Und falls ihr euch wundert, warum ich vielleicht immer noch ein bisschen atemlos klinge, dann liegt das daran, dass ich meine Lungenentzündung, die mich hat mich letzte Woche ja schachmatt gesetzt, noch immer nicht ganz überstanden habe. Und zum anderen daran, dass mir der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft beim 2-0 gegen Frankreich doch ein bisschen den Atem geraubt hat. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. War das jetzt eine Momentaufnahme, ein Strohfeuer, doch die große Wende zum Guten, die Initialzündung für den großen Wurf bei der EM? Ja, und was bedeutet das vor allen Dingen alles auch erstmal mit Blick auf den Dienstag, auf das Spiel gegen Holland? Das klären wir heute mit Jörg Tegelhütter vom NDR. Hallo Jörg.
Ja, hallo Malte.
Jörg, hast du jetzt EM-Euphorie seit Samstag?
Ja, zumindest mal ein bisschen mehr. Also ich hatte das eigentlich wirklich schon abgehakt, muss ich sagen, weil ich durfte oder musste sozusagen eins der letzten November-Spiele verfolgen, nämlich diese Niederlage gegen die Türken in Berlin. Ja. Und war danach wirklich komplett von den Socken und dachte, wie soll das eigentlich noch was werden mit Blick auf diese Heim-EM? Dann kam ja auch noch die Pleite in Österreich gleich noch obendrauf. Und da habe ich echt gedacht, da muss irgendwas passieren. Und siehe da, es scheint tatsächlich in den letzten Monaten was passiert zu sein. Also ich bin noch weit von Euphorie entfernt, Malte. Aber ich habe zumindest ein bisschen Hoffnung. Wenn ich das vielleicht zum Schluss noch sagen darf, du klingst ganz hervorragend.
Das klingt erstmal gut. Mal gucken, wie es nach 30 Minuten ungefähr klingt. Aber brauchst du, um noch mehr Euphorie zu kriegen, jetzt unbedingt Major Tom?
Ich finde das ja witzig. Ich habe damals ja die Abstimmung rund um die deutsche Torhymne, ich habe das ja eh nicht verstanden. Die fand ich sehr gekünstelt, was der DFB da auf seiner Homepage gemacht hat. Ich muss sagen, Major Tom, damit könnte ich deutlich besser leben. Völlig losgelöst, bisschen abgehoben. Also ich fände, das ist wirklich eine nette Idee. Und offenbar kommt das ja wirklich so ein bisschen auch aus der Fanbasis, sage ich mal. Es hat ja wirklich nicht lange gedauert. Da gab es gleich zigtausend Unterschriften. Also ich finde das eine schöne Idee.
Das werden auch minütlich mehr. Fürchtest du, dass vielleicht am Wochenende wieder Tennisbälle fliegen, wenn da keine schnelle Entscheidung kommt?
Nee, glaube ich nicht. Weil irgendwie, sage ich mal, ist die Nationalmannschaft ja doch nicht so politisiert wie zum Beispiel auch der Bundesliga-Fußball. Das ist einfach eine andere Spur. Das ist ja auch von der Stimmung oftmals alles ein bisschen anders. Ich sage immer so Fanclub deutsche Nationalmannschaft, naja, das ist so ein bisschen gediegene Fußballatmosphäre. Von daher glaube ich, das wird uns nicht passieren.
Dann sind wir mal gespannt, was da in Sachen Major Tom noch passiert.
Das Thema des Tages.
Dein Twitter-Händel, Tier im Tor, das legt jetzt eine gewisse Affinität zur Torhüterposition nahe.
Ja, in der Tat, war immer meine Lieblingsposition. Also ich habe nie richtig intensiv Fußball gespielt, aber so das kleine bisschen, da stand ich dann eben gerne im Tor. Und ich sag mal, dann einer meiner Helden war eben das Tier im Tor beim FC St. Pauli. Die Fans des FC St. Pauli wissen jetzt, von wem ich rede. Klaus Tomforte natürlich, der sich so unglaublich gepusht hat. Selbst nach ganz, ich sag mal, normalen Paraden. Ne? Das war dem dann irgendwann völlig egal. Da hat er wirklich alles abgelegt und hat sich selber so richtig hochgefahren. Das fand ich damals einfach witzig. Und ja, daher kam dann der Name bei Twitter. Bei Ex-Twitter.
Genau, bei wie auch immer das momentan heißt und heißen wird. Aber wie positionierst du dich denn als torwartaffiner Mensch gerade in der Torwartfrage? Manuel Neuer, klare Nummer 1 für Nagelsmann, jetzt allerdings verletzt. Marc-André Ter Stegen gegen Frankreich super gehalten. Wie wäre da deine Reihenfolge?
Ja, ihr hattet ja neulich mal eine Umfrage gemacht und da war es so, oder habt eine Umfrage zitiert und da war es so bei 50-50. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht so klar pro Manuel Neuer. Denn inzwischen ist der Mann ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, natürlich strahlt er unglaublich was aus, auch für mich, auch mit seinen 37. Der macht da wenig Fehler, dass er überhaupt nach dieser schweren Verletzung, nach diesem Schienen-Wadenbeinbruch zurückgekommen ist, ist schon fast eine mittelschwere Sensation, muss ich sagen, dass er jetzt wieder auf diesem Top-Level ist. Und trotzdem sage ich, dass Marc Ter Stegen natürlich immer da im deutschen Tor spielen könnte. Der bringt seit Jahren überragende Leistungen in der spanischen Liga. Beim FC Barcelona, das ist ja nun nicht irgendein kleiner Club. Also deswegen, ich finde das echt hart. Und ich muss sagen, Marc Ter Stegen hatte ja so ein bisschen seine Chance noch unter Hansi Flick, als der, ich sage jetzt mal, in den letzten Zügen als Bundestrainer lag. Also wir sind im September 2023 vor dem Japan-Spiel, Neuer damals eben noch nicht wieder fit. Marc Ter Stegen war die Nummer 1. Und ich erinnere mich gut, da saß der bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft und wurde eben genau danach gefragt. Und da habe ich so gedacht für mich, Mensch Junge, jetzt hau doch mal einen raus. Und da kam dann so, ja, also ich bin die Nummer 1 zurzeit. Und da dachte ich, boah, das kann nicht wahr sein. Da kommt ein Torwart vom FC Barcelona, ja, der spielt jetzt gerade bei der deutschen Nationalmannschaft und dann hat der nicht mehr Ansprüche oder formuliert die nicht deutlicher. Und ich dachte, Junge, da wirst du gefressen von Manuel Neuer. Mhm. Wenn der wieder in Form kommt, wenn der fit ist, der hat überhaupt kein Problem damit, sich hinzustellen und sagen, ja, natürlich bin ich die Nummer eins. Wer soll denn das sonst sein? Und genau so ist es gekommen. Manuel Neuer hat da nie irgendwie einen Hehl draus gemacht. Für den war das immer selbstverständlich. Und ein Stück weit, finde ich, hat sich Marc ter Stegen das auch selbst zuzuschreiben.
Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass Deutsche, die im Ausland spielen, in Deutschland sowieso immer ein bisschen anders gesehen werden. Bestes Beispiel ist ja eigentlich Toni Kroos, der Rückkehrer. Jetzt jubeln alle. Jahrelang haben sie ihn verspottet.
Ja, hat damit natürlich zu tun. Wobei Toni Kroos ist für mich nochmal, sag mal, ein ganz anderer Fall, weil der muss ja wirklich niemandem mehr etwas beweisen. Da musst du wirklich nur mal auf seine Erfolgsliste gucken. Das ist ja wirklich irre, was dieser Mensch leistet. Also ich bin nicht unbedingt der größte Fan von Toni Kroos und von seiner Spielweise. Aber an seiner Qualität, finde ich, gibt es da wirklich überhaupt keinen Zweifel. Und was mich jetzt wirklich auch am Samstag gegen die Franzosen so gefreut hat, ist, wenn er in dem passenden Umfeld offenbar unterwegs ist. Und es gibt ja auch wirklich Statistiken und auch Daten, die das untermauern. Toni Kroos ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Wenn, und jetzt kommt der Zusatz, er den passenden Mitspieler hat. Das heißt, die Kombination muss wirklich stimmen. Und das hat mich total gefreut, dass Julian Nagelsmann so mutig war, jemanden wie Robert Andrich Kroos an die Seite zu stellen, den man nicht unbedingt so als erste Wahl jetzt vor ein paar Wochen, Monaten noch gesehen hätte. Und der das eben herausragend gemacht hat. Und auf einmal glänzt eben auch Toni Kroos so, wie er es auch kann, nämlich wirklich mit einer Weltklasseleistung.
Ist das für dich jetzt schon die Startpaarung für die EM? Andrich Kroos auf der Doppelsechs?
Zumindest eine, auf die du einfach setzen könntest. Ja? Mhm. Also Toni Kroos, haben wir gerade besprochen, absoluter Spitzenmann, ohne Zweifel. Ja, und Robert Andrich, der spielt ja auch so ein bisschen die Saison seines Lebens, wie eigentlich alle Spieler von Bayer Leverkusen. Ey, die werden gerade deutscher Meister. Ja, zum ersten Mal nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, nach 10, 11 Jahren, heißt der Meister nicht mehr Bayern München, sondern höchstwahrscheinlich stand jetzt Bayer Leverkusen. Und natürlich profitieren da auch andere Spieler von, eben auch Robert Andrich. Und ganz ehrlich, so viel Zeit ist ja eben auch nicht mehr bis zum Eröffnungsspiel am 14.06. gegen die Schotten. So viel Zeit zu testen hat Julian Nagelsmann ja gar nicht mehr. Da sind ja jetzt insgesamt, nehmen wir noch das Spiel gegen die Holländer dazu, sind es eben nur noch 3 dazu, ein bisschen Trainingslager. Also er kann da nicht mehr groß rumexperimentieren. Und er hat ja auch angekündigt für das Spiel gegen die Niederlande, dass es da keine großen Veränderungen geben wird, sag ich. Das ist komplett richtig. Bitte weitermachen, so Mannschaft weiter einspielen.
Absolut. Du hast ja schon im Februar gefordert bei X, dass auf jeden Fall Musiala und Wirtz spielen müssen. Und alle anderen drumherum dürfen gerne ergänzen, weil ich habe den mit deinem Tweet nochmal rausgesucht. Wo hab ich ihn hier? Genau, die beiden als Fixstarter, Rest hält ihnen den Rücken frei.
Ja, das war einfach so ein... Ach, das, da gab es halt ein Pokalspiel, ne? und ich habe... Weil, Achtung, jetzt festhalten, ja, meine Söhne sind tatsächlich Fans von Bayer Leverkusen. Ja, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele. Und, das sind also wirklich 2 Hamburger Jungs und die sind Fans wirklich von Bayer Leverkusen. Das heißt, ich verfolge diesen Club einfach einen Tick intensiver wie vielleicht andere Vereine. Und eben auch jetzt, muss man sagen, die letzten, naja, 1,5 Jahre von Florian Wirtz. Und ich halte gerade ihn für einen wirklich überragenden Spieler. Und wenn Leverkusen tatsächlich am Ende dieser Saison deutscher Meister sein sollte, dann ist das natürlich ein Großteil auch das Verdienst von Florian Wirtz, weil der macht ja alles. Der treibt das Spiel an, der gibt Vorlagen, der schießt selber Tore, wie jetzt auch die Franzosen erfahren haben. Aber er funktioniert eben auch nur, weil er eben mit Granit Xhaka einen wirklich überragenden defensiven Mittelfeldspieler hinter sich weiß, der für ihn da eben alles wegräumt, was er sonst irgendwie nach hinten arbeiten müsste. Das macht er zwar trotzdem, aber natürlich ist Xhaka da ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und ich habe mir gedacht, wenn wir so einen tollen Spieler haben, ja, wie eben Florian Wirtz, dann muss man das einfach nutzen. Dann muss man dieses Potenzial einfach nutzen und entsprechend dann halt die Spieler ihm an die Seite stellen, die dann sozusagen, ich sag mal, den Rest erledigen. Und dasselbe gilt auch für Jamal Musiala. Wenn man den über 90 Minuten mal im Stadion sieht, der hat so viele Ideen, zu viele, für die oft dann am Ende überforderten Mitspieler. Die wissen gar nicht, was da auf einmal noch kommt, nachdem er da 3 ausgetanzt hat und dann trotzdem da den Ball nochmal querlegt. Und die beiden, das ist unglaublich. Ich kenne keine europäische Nation, mir fällt wirklich keiner ein, selbst die Franzosen nicht, die über 2 so talentierte und obwohl noch so jung, auch irgendwo schon erfahrene offensive Mittelfeldspieler oder vielleicht auch Stürmer, je nachdem, wie man die Rollen interpretiert, verfügen, wie eben Deutschland mit Wirtz und Musiala. Und das musst du in meinen Augen einfach nutzen und die beiden wirklich freispielen lassen. Dem musst du ihren Lauf lassen. Und dann kann da eigentlich nur was Gutes bei rumkommen.
Und dazu dann noch so ein erfahrener Mann und Kapitän wie Ilkay Gündogan, der jetzt gegen Frankreich vielleicht im Vergleich zu den beiden ein bisschen abfiel, zumindest von der Spektakularität her, aber insgesamt ja auch kein schlechtes Spiel gemacht hat.
Nein, kein schlechtes Spiel gemacht hat. Der ist ja auch erfahren genug. Der hat ja auch seinen großen Anteil gehabt an den Erfolgen von Manchester City. Pep Guardiola, der Trainer von Man City, hat ja oft genug gesagt, Gündogan, das ist wirklich mein entscheidender Spieler. So, der kann natürlich richtig was, aber auch der war oftmals im System Nationalmannschaft irgendwie nicht richtig positioniert. Der spielte dann oft zu defensiv, war irgendwie eingeschränkt. So, und dann greift das auf einmal nicht. Und ich fand halt wirklich so das Bemerkenswerteste bei diesem Spiel gegen die Franzosen, dass so ein paar kleine Stellschräubchen offenbar genügt haben, um diese unglaublich hohe individuelle Qualität da wirklich zum Tragen zu bringen, vor allen Dingen offensiv. Und das hat mich einfach am meisten gefreut. Und ich fand das super, dass Julian Nagelsmann am Ende den Mut hatte, diesen Schritt dann auch wirklich zu gehen und eben auch wirklich seinen Spielern zu sagen, Leute, ich brauche hier Spieler, die bestimmte Rollen ausfüllen. Und diese Rollen gebe ich vor, die habe ich im Kopf und ihr müsst sie ausfüllen, jenseits eurer persönlichen Befindlichkeiten. Und das hat eben jetzt gegen die Franzosen zum ersten Mal richtig gut funktioniert.
Hatte ich auch gewundert, dass zum Beispiel einer, der ja seine Befindlichkeiten auch gerne nach außen trägt, Joshua Kimmich, sich jetzt so mit dieser Rechtsverteidigerposition wieder identifiziert.
Ob er sich da zu 100% identifiziert, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil Joshua Kimmich ist ja von klein auf, sage ich mal, aus ganz jungen Jahren immer gewohnt gewesen, dass er vorangehen muss, dass er Verantwortung übernehmen muss, dass er den Spielgestalter zur Not mimen muss, dass er aber auch nach hinten absichert. Also der war in meinen Augen immer völlig überladen. Und mich hat das oft auch bei Länderspielen wahnsinnig gemacht, wenn er dann da irgendwo auf der 6er-8er-Position da irgendwie rumlief. Ja, und dann ging es nach vorne für die deutsche Mannschaft. Dann rannten da Musiala und Wirtz, ja, aber dann rannte da eben auch ein Joshua Kimmich mit nach vorne. Und dann machte er schon diese Handbewegung mit den offenen Händen nach dem Motto, Jungs, gib mir den Ball. Ja, und was soll denn ein 20-Jähriger oder 19-Jähriger damals sagen, wenn ein Champions-League-Sieger vom FC Bayern ihm auffordert, den Ball abzuspielen, dann spielt er ihn natürlich ab. Das Fatale war immer nur, das war halt nie eine gute Idee oder offensiv ist halt nie was bei rumgekommen, weil dann hat er den Ball in der Regel immer irgendwo in den 16er gechippt, was er eben so gerne macht. Aber das war nie offensiv die beste Idee in dem Moment, in diesem Spiel. Das können andere eben besser, wie Wirtz oder auch natürlich wie Musiala. Und deswegen ist das gut, dass er da hinten jetzt seine Position hat. Und ich muss sagen, es gab eine Szene in dem Frankreich-Spiel, da kam er wirklich, ein Angriff der deutschen Mannschaft, und er hat auf rechts in vollem Tempo wirklich hinterlaufen. So wie ein Philipp Lahm das ja wirklich fast jahrzehntelang gefühlt gemacht hat. Und da habe ich gedacht, okay, er nimmt diese Rolle scheinbar an, er stellt sich da in den Dienst der Mannschaft. Das war für mich so ein Zeichen, ob er sich damit total identifiziert. Ein leichtes Fragezeichen. Ich glaube, er sieht sich da immer noch so ein bisschen auch als Spielgestalter, so als Anker der deutschen Mannschaft. Aber das ist nicht seine Rolle in den nächsten Monaten.
Er hatte ja auch diverse Szenen am Anfang gerade, wo er dann immer vom Flügel doch in die Mitte wieder zog.
Ja, genau. Das ist, als gäbe es da irgendwie so einen riesigen Magneten, ne? Der ihn da immer wieder reinzieht, wo du sagst, nein, Alter, da hast du jetzt wirklich nichts verloren, ne? Bleib bitte auf deiner Position, beacker das. Und das Gute war auch übrigens bei dem Frankreich-Spiel, er musste ja auch auf seiner Seite bleiben. Weil da spielte ja ein gewisser Mbappé und mit dem war er ja auch richtig beschäftigt. Also hätte er da nicht so viel zu tun gehabt, dann wäre der Magnet noch ein bisschen mehr an ihm gezogen, sozusagen, dass er wieder mehr in die Mitte gewandert wäre. So war er da natürlich auch festgehalten und das war genau das richtige Spiel eigentlich.
Jetzt hatte die deutsche Mannschaft mit Frankreich und wird ja auch dann Dienstag mit den Niederlanden spielstarke Gegner kriegen. Tun sie sich da leichter als gegen Tiefstehende? Ist das auch was dem Spiel der Deutschen entgegenkommt? So ein Gegner?
Ja, glaube ich schon. Das ist ja oft so bei Fußballmannschaften, ne? Dass die dann erstmal Lösungen finden müssen, wenn da eine defensiv gut sortierte Mannschaft steht und sozusagen das eigene Tor da verbarrikadiert. Das ist ja auch in der Bundesliga hat man das ja auch oft. Ich denke jetzt mal an so ein Spiel zurück hier, Leverkusen gegen Dortmund. Ne? Hatten wir damals auch nicht erwartet, dass der BVB so defensiv, so passiv da wirklich spielt und Leverkusen da wirklich um den Strafraum herum spielte, immer wieder nach Ansätzen suchte. So, das ist, glaube ich, für jede Mannschaft schwer. Es ist dann entsprechend leichter, eben gegen eine Mannschaft wie Frankreich zum Beispiel zu spielen, ja, die im eigenen Stadion 60.000, das war eine Wahnsinnsatmosphäre da in Lyon, die auch richtig was bewegen will. Ja, oder auch gegen die Holländer, die es, ich sag mal, gar nicht anders können, ne, als auch ein bisschen offensiv immer zu denken und auch zu spielen. Das macht es dir natürlich leichter. Da hast du dann einfach mehr Platz auf dem Platz. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich dann nicht die Normalität, schon gar nicht bei der Europameisterschaft, Gruppenphase, Auftaktspiel gegen Schottland. Das wird dann natürlich gleich ein ganz, ganz anderes Spiel.
Definitiv. Jetzt überschlagen sich die Experten ja nach diesem Spiel. Alle, die vorher sehr kritisch waren, schwenken jetzt wieder mal komplett ins Gegenteil um. Für Lothar Matthäus hat die Mannschaft sogar schon das Zeug zum Europameister. Wie positionierst du dich da?
Ja, das geht denn ja immer schnell. Ich habe, also vor diesem Frankreich-Spiel hatte ich ja so meine eigene Theorie. Ich habe halt gesagt, also, weil es wurde ja auch immer ganz, ganz viel über die deutsche Abwehr geredet. Und ich habe gesagt, das können wir jetzt eigentlich auch mal sein lassen. Ja, weil wir werden keine Weltklasse-Verteidigung haben bei dieser Europameisterschaft, weil A, reicht es von den Spielern her nicht, als auch von der Zeit einfach nicht, ne, dass man diese Formation noch entsprechend einspielen kann. Da muss man jetzt wirklich auf die Tube drücken. Also natürlich ist ein Jonathan Tah gerade extrem formstark. Also Stichwort Bayer Leverkusen, der ist natürlich vollgestopft mit Selbstbewusstsein, der macht seine Sache richtig gut. Ich finde das richtig, dass er gerade der zweite Innenverteidiger ist, gar keine Frage. Auch Toni Rüdiger, das ist alles wirklich großes Format. Aber wenn man darüber redet, jetzt nicht nur die Gruppenphase zu überstehen, sondern ins Halbfinale zu kommen oder ins Finale vielleicht sogar den Titel zu holen, dann triffst du ja auf ein ganz anderes Kaliber auch von Stürmern. Ja, und da reicht, glaube ich, die deutsche Qualität stand jetzt nicht aus. Das ist auch immer eine Generationsfrage. Mal hat man richtig gute Abwehrspieler, mal hat man vielleicht weniger gute, die eben nur internationales Format haben. Und deswegen war mein Ansatz, okay, wir werden es nicht hinkriegen, irgendwie fortlaufend zu Null zu spielen. Mhm. Ja, also die deutsche Mannschaft wird das nicht hinbekommen. Man muss damit rechnen, dass man ein, vielleicht im schlimmsten Fall sogar zwei Gegentore kassiert. Also wäre mein Umkehrschluss gewesen, da müssen wir ein paar mehr schießen. Da muss das nach vorne halt gehen. Also sprich, wir spielen halt eher 3-1, ja, als Deutschland und nicht irgendwie 1-0. Das muss man halt einkalkulieren. Und nach vorne hat man in der Tat, finde ich, hat Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, wirklich grandiose Möglichkeiten, haben wir gerade ein bisschen skizziert. Mhm. Toni Kroos, Musiala, Wirtz, Leroy Sané, nicht zu vergessen. Mhm. Ja, wir haben auch gute Stürmer, natürlich mit Kai Havertz. Ich rede jetzt immer von wir, ne, meine natürlich die deutsche Mannschaft. Also von daher, da geht schon eine Menge.
Eine Menge. Also Havertz siehst du auch da vorne jetzt gesetzt? Oder ich meine, die Alternativen sind mit Füllkrug ist ja auch noch da. Sané hast du angesprochen, der jetzt auch zum Team nochmal dazustößt als Teambuilding-Maßnahme sozusagen, obwohl er gesperrt ist. Also was ja auch nochmal verdeutlicht, was Nagelsmann immer gesagt hat, so ganz zu ist die Tür für andere noch nicht.
Nein, der wäre ja auch bescheuert, wenn er jetzt sagen würde, das war's und alle anderen können sich jetzt hinten anstellen. Ja, also es sind ja noch ein paar Monate Zeit, aber alle wissen natürlich auch jetzt schon, dass mit jedem guten Spiel, ja, und das gegen Frankreich war ja ein richtig gutes Spiel, es natürlich richtig eng wird, da noch überhaupt in den Kader zu rutschen, geschweige denn in die Startelf. Und ich glaube auch jemand wie Leroy Sané, also ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, das hat schon seine Gründe, warum der dann auch nach Frankfurt fährt, um die Mannschaft zu unterstützen. Ja, der merkt natürlich auch, dass er nicht hundertprozentig gesetzt ist. Und das wäre vor ein paar Wochen im November oder ein paar Monaten im November, Oktober, war das überhaupt kein Thema. Da hätten wir über Leroy Sané überhaupt nicht diskutiert. Aber jetzt nach diesem Frankreich-Spiel haben alle gesehen, oh, geht ja auch ohne ihn. Guck mal, und das merkt er natürlich, klar, der will dabei sein.
Genauso wie über die Dortmunder um Mats Hummels, der ja, muss man ja aber auch mal bei aller Fairness sagen, selbst im Verein keine unumstrittene Nummer eins mehr ist.
Nein, natürlich nicht. Ich finde, das muss er auch gar nicht sein, weil er hat nun auch ein sehr reifes Fußballeralter einfach erreicht. Aber es ging ja auch bei Julian Nagelsmann auch darum, dass die Spieler bestimmte Rollen annehmen. Und er hat offenbar Zweifel, dass Mats Hummels da, ich sag mal, so den klaglosen Backup gibt und die Mannschaft trotzdem irgendwie noch sehr positiv beeinflusst, also ein bisschen pusht. Da hatte Nagelsmann offenbar seine Zweifel, sagte, da habe ich dann andere. Und deswegen hat er auf ihn verzichtet. Aber da muss ich sagen, stecke ich nicht im Kopf von Julian Nagelsmann, da wird er seine Gründe für haben.
Da wird er sich seine Gedanken machen, gemacht haben und sicherlich in Zukunft auch noch machen. Denn du hast gesagt, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Europameisterschaft. Und sehr viel kommt ja bei Nagelsmann jetzt auch auf aktuelle Form an, nicht mehr so viel auf Erbhöfe.
Alle mal herhören.
Lass uns mal über dich einen Augenblick sprechen, Jörg. Du bist bei der ARD bzw. beim NDR und man kennt deine Stimme ja vor allem aus der Bundesliga-Konferenz, ne?
Ja, das ist ein großes Privileg. Das mache ich seit einigen Jahren. Mittlerweile, ich glaube, 15 oder 20 Jahre, bin ich auch ab und zu in dieser Konferenz dabei. In den letzten Jahren weniger. Das hat aber auch mit dem Standort Hamburg zu tun oder mit dem Arbeitgeber NDR, weil die Konferenz befindet sich ja meist in der Bundesliga und so viele Clubs gibt es ja nicht mehr im Norden seit einigen Jahren, die eben erstklassig spielen. Ja, natürlich der VfL Wolfsburg, Werder Bremen. Aber der Rest, der hat sich ja so mehr oder weniger klammheimlich dann verabschiedet und tut sich sehr, sehr schwer, auch wieder hochzukommen. Das heißt, da ist natürlich jetzt viel zweite Liga angesagt. Aber ganz ehrlich, das genieße ich auch total. Denn diese zweite Liga, die wird man so aus norddeutscher Sicht ganz lange nicht mehr erleben. Das ist echt eine richtig spannende, richtig gute Liga, wo es auch Spaß macht zu reportieren.
Also du machst ja auch noch mehr außer Fußball und hast natürlich auch noch andere Aufgaben beim NDR.
Ja, natürlich, klar. Das ist ja immer, ich sag mal, so ein bisschen der Ausreißer zum Wochenende hin. Ansonsten haben wir ja auch einen ganz normalen 38,5-Stunden-Job mit Bürotätigkeiten und Planungsschichten und ähnlichem, allem, was eben dazugehört. Und dann ist natürlich so das Reportieren im Stadion immer so ein bisschen, wie gesagt, die Sahne auf der Kirsche, ne?
Und du bist ja auch noch Pferdesport-Enthusiast.
Ja, in der Tat, das mache ich wirklich gerne. Wobei man muss natürlich sagen, jenseits des Fußballs findet im Radio natürlich nur alle 4 Jahre auch anderer Sport statt, nämlich zu den Olympischen Spielen, dann eben auch Pferdesport. Und ich muss sagen, das ist halt auch sehr wohltuend, weil das ein ganz, ganz anderer Kreis ist, natürlich auch von Sportlern, die ganz andere Sorgen haben, ganz andere Probleme haben. Und von daher, ich sag mal, das sind auch natürlich Spitzensportler, sowohl die Zwei- als auch die Vierbeiner, ganz klar. Die haben dann einen ganz, ganz großen Anteil. Und das macht einfach auch Spaß zu sehen, dass das alles auch ein bisschen, ich sag mal, runtergejazzt ist. Ne? Also, dass das nicht so dieses Mega-Business, Millionen-Business-Fußball immer nur ist, wo es so viele Aufgeregtheiten auch manchmal in die völlig verkehrte Richtung meines Erachtens gibt. Und dann hat man eben, ich sag mal, ganz normale Hochleistungssportler in einem ganz anderen Bereich, die alle 4 Jahre eben richtig performen müssen. Olympia ist halt das Größte, auch für die Reiter, keine Frage. Und das ist manchmal sehr wohltuend.
Bist du in Paris wieder im Einsatz?
Ja, darf ich sein. Allerdings nicht in Paris, sondern natürlich haben sich die Organisatoren der Spiele was ganz Besonderes ausgedacht. Versailles. Ja, ah, Versailles stimmt. Ist also der Standort direkt am Schloss. Werden einige der Pferdesportwettbewerbe ausgetragen, unter anderem, ja, das liegt natürlich auf der Hand, die Dressur. Und das werden wirklich, klingt vielleicht im ersten Moment, was, Dressur, was soll das denn? Aber das sind wirklich teilweise Wahnsinnswettbewerbe vor einer atemberaubenden Kulisse, jetzt auch in Paris.
Was ist denn deine Lieblingspferdesportart?
Ganz ehrlich, die Vielseitigkeit. Ja. Also früher hieß das Military. Das hat man dann aber deutlich entschärft, weil dieser Sport dann ja auch richtig in die Kritik geraten ist, auch zu Recht. Und man hat dann das Reglement ein wenig verändert. Und dieser, ich sag mal, Pferdesport-Dreikampf, ja, also Dressur, dann Geländeritt und hinten raus noch ein Springen, das ist wirklich spektakulär, muss ich sagen. Und das ist auch immer so der Starter bei Olympischen Spielen. Das erste, also die ersten sind immer die Vielseitigkeitsreiterinnen und Reiter, die da an den Start gehen. Die Deutschen waren da immer sehr, sehr erfolgreich. Wirklich auch in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen. Und da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt, auch was die Spiele in Paris angeht.
Der traditionelle deutsche Medaillenboost gleich mal zum Anfang, damit es gleich gut losgeht.
Genau, das war so in den vergangenen Jahren. Allen voran natürlich mit Michael Jung. Ja, der da viel, viel gewonnen hat. Und manchmal war es sogar immer die erste deutsche Goldmedaille, die geholt wurde.
Das stimmt. Ja? Erinnere ich mich auch noch an viele Olympische Spiele, wo das ganz genau so war. Wie bist du zum Pferdesport gekommen? Ich meine, Fußball hattest du ja vorhin schon erklärt, Torwart gespielt und dadurch auch natürlich eine Affinität entwickelt. Pferdesport selber früher geritten?
Ich wurde wirklich, weil es genug Fußballreporter gab, hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, Jörg, was ist eigentlich mit Reitsport? Und ich so, wie, was ist mit Reitsport? Was soll mit Reitsport sein? Keine Ahnung. Und weil natürlich, ja, man muss sagen, Norddeutschland, das ist natürlich hat ganz viele große, starke, bekannte Zuchtgebiete, ne? Hannoveraner, Oldenburger, Holsteiner und so weiter. Das ist hier oben wirklich sehr, sehr verankert. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, okay, dann mache ich mich da eben schlau. Und dann habe ich mich da wirklich über die Jahre reingearbeitet. Und weil ich irgendwann wissen wollte, also mir war von vornherein klar, ich werde kein richtig guter Reiter mehr, aber ich wollte zumindest einen Eindruck davon haben, was die da eigentlich fabrizieren im Parcours. Und deswegen habe ich auch wirklich mal ein paar Stunden genommen und kann das deswegen nicht hundertprozentig, aber sehr gut einschätzen, was da für Höchstleistungen abgerufen werden.
Und das werden wir bei Olympia wieder hören, wenn du wählen musst, Pferdesport, Fußball. Was ist deine größere Liebe?
Nee, ich möchte wirklich beides machen. Ich möchte das eine nicht lassen und das andere dann auch wirklich nicht missen. Also das gehört für mich schon zusammen. Und ab und zu werde ich gefragt, ja, was waren denn so deine absoluten Highlights? Ne? Und dann natürlich sage ich, ich habe damals das legendäre 7:1 der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien im Stadion erlebt. Natürlich ist das ein Highlight, aber ich kann mich auch wirklich an Dressurküren erinnern, wo ich heute noch wirklich eine Gänsehaut kriege, wenn ich daran zurückdenke, weil das ein unglaublich spannender Wettkampf war. Und wie gesagt, ich möchte das eine nie lassen und das andere dann nur noch ausschließlich machen.
Was sonst noch so los ist.
Aber hier reden wir jetzt noch ein bisschen über Fußball und zwar über den Kick jetzt gegen die Niederlande am Dienstag. Was erwartest du denn da jetzt für ein Gesicht der Mannschaft? Das Motto gegen Frankreich war ja einfach kicken und es hat ja irgendwie auch funktioniert.
Ja, ich hoffe, dass sie die Unbefangenheit jetzt wieder auf den Platz bringen können, die deutschen Spieler. Weil jetzt gucken natürlich alle irgendwie nochmal gesondert hin, nach dem Motto, ups, war das jetzt einfach nur ein Ausrutscher oder haben die Franzosen da vielleicht auch ein bisschen gepennt? Gerade am Anfang war das sicherlich so. Und das ist natürlich dann noch, also da ist jetzt die Messlatte, liegt da schon ein bisschen höher. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft dann trotzdem irgendwie noch ein bisschen unbefangener rangeht und dass der Trainer, dass Julian Nagelsmann eben jetzt auch nicht zu viel rumschraubt an der Aufstellung. Also im Grunde, er hat das ja auch schon eigentlich gesagt, er sagte, wenn die alle frisch bleiben und die machen alle einen ganz guten Eindruck, dann wird er da nicht viel ändern. Und ich sage, ja, das ist richtig so, weil auch natürlich die Holländer haben eine richtig gute Mannschaft, auch wenn das Ergebnis ein bisschen täuscht. Sie haben wir gegen die Schotten, gegen den ersten deutschen Gruppengegner 4:0 gewonnen. Also das ist natürlich eine richtig gute Mannschaft. Da musst du wirklich was zeigen, wenn du da erfolgreich sein willst.
Aber sie haben auch einige Verletzte und dieses 4:0 klingt auf dem Papier auch mal gut. Der Trainer, der war überhaupt nicht zufrieden. Ronald Koeman hat sich beschwert, 13 Torschüsse hatten die Schotten und er sagte, wir haben ganz schön viel Glück gehabt, dass wir da keinen kassiert haben. Gegen Deutschland wird das sicherlich ein anderes Spiel und er hat seiner Mannschaft unterm Strich bescheinigt mit drei Adjektive, schlecht, unruhig, schlampig.
Ja, der Kollege Koeman, der ist ja bekannt für deutliche Aktionen und deutliche Worte, hat ja dann auch den Leipziger Scheibe Simmons mal so richtig, also so richtig ins Achtung gestellt, weil der eben in der holländischen Nationalmannschaft so gar nicht performen will, wie er es ja in Leipzig überragend macht in dieser Saison. Also, aber was soll ein Trainer auch machen? Ne? Dann scheint da irgendwie, ich sag mal, eine Art auch von Selbstgefälligkeit offenbar in der holländischen Mannschaft zu sein. Und ein erfahrener Trainer, wie Koeman ja einer ist, der erkennt das und sagt, nee, so werden wir halt nichts bei der Euro und versucht dann da noch wieder ein bisschen mehr Druck da in dem Kessel aufzubauen. Und ich glaube, er macht das natürlich genau richtig. Und natürlich ist die deutsche Mannschaft da auch ein anderes Kaliber. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, die Niederlande relativ weit oben auf dem Zettel haben, wenn man über das Thema EM-Favoriten spricht. Übrigens, natürlich, daran ändert auch dieser deutsche 2:0-Sieg nichts, natürlich auch die Franzosen. Malte, für mich einer der größten Gewinner neben der deutschen Mannschaft war der französische Trainer, war Didier Deschamps. Ja, weil der hat jetzt wirklich alle Argumente, um seinen Jungs in den nächsten Wochen und Monaten zu sagen, seht ihr, wenn ihr nicht richtig Gas gebt, dann kriegen wir ein Riesenproblem. Die Franzosen sind ja gerne auch so ein bisschen irgendwann überheblich, so ein bisschen selbstgefällig. Und das war für den also das perfekte Spiel. Also wir werden eine ganz andere französische Mannschaft beim Turnier erleben, bin ich mir sehr sicher.
Ja, weil du sagst selbstgefällig. Die haben ja auch in den letzten Jahren, standen ja auch in allen Finals sozusagen oder sind immer sehr, sehr weit gekommen. Im Grunde seit der Heim-EM.
Ja, natürlich. Und man hatte ja so ein bisschen auch den Eindruck, irgendwie Ball vorne hin, ne? Und dann Mbappé oder Dembélé, einer von beiden wird es schon richten. So. Mhm. Und das funktioniert halt auch nicht, ne? Und deswegen war dieses Spiel wirklich ein Warnschuss. Und ich war überhaupt nicht überrascht, dass Didier Deschamps so nach dem Spiel, der war relativ gelassen, wirkte der auf mich. Der hat das klar benannt, ja, Niederlage geht in Ordnung. Das hat dem voll in die Karten gespielt, um seine Jungs mal wieder richtig runterzuholen. Und deswegen, wir werden eine andere französische Mannschaft da bei dem Turnier erleben. Da bin ich mir relativ sicher. Und sollte es nochmal zum Aufeinandertreffen kommen, in welcher Runde auch immer zwischen Deutschland und Frankreich. Ich glaube nicht, dass Florian Wirtz nochmal so ein Tor schießen wird. Den haben die Franzosen jetzt eindeutig getrennt. Den kannten sie, glaube ich, gar nicht. Die hatten sie gar nicht so richtig für voll. Und das wird sich mit Sicherheit nicht nochmal wiederholen. Also die Franzosen, das ist nach wie vor, ist das die Mannschaft, glaube ich, die du schlagen musst.
Glaubst du denn, dass Standardtrainer Puttgereit, denn auf den geht ja dieser Eröffnungsspielzug gegen Frankreich zurück, das hat Julia Nagelsmann ja auch gesagt, dass der noch so ein paar Kniffe in der Hinterhand hat, um jetzt erstmal vielleicht die Holländer zu ärgern und auch wieder zu überraschen gleich zu Beginn, weil das ja wirklich dann auch im Grunde dieses Spiel der Deutschen über die ersten 20, 25 Minuten erst möglich gemacht hat.
Ja, bin ich ehrlich gesagt gespannt, ne? Also ob das jetzt so eine Variante ist, die war ja auch rotzfrech, das muss man ja wirklich sagen, ne? Vom Anstoß weg, ne? Kroos mit seiner Übersicht, dann dieser Ball da auf Wirtz, der auch noch, gut, der stand ja ganz allein, aber im Radius von 5 Metern war nicht ein Franzose da irgendwie bei ihm. Ich hoffe es sehr, weil gerade das Trainieren von Standards auch, stand ja nie auf dem Zettel der deutschen Bundestrainer. Das haben sie uns immer erzählt bei den Lehrgängen. Ja, ja, Standards üben wir auch. Ja, ja, Ecken, Freistöße und so. Und am Ende hieß es mal, oh, nee, hatten wir nicht genug Zeit. Ne, so. Und es war ja über Jahre lang wirklich, fand ich, oft auch eine Schwäche. Ne, dass die Deutschen keine vernünftigen Standards irgendwie hatten. Ne? Und das wäre sehr gut, weil ich glaube manchmal, es gibt ja so Tage im Fußball, da funktioniert das einfach nicht. Da funktioniert dein Matchplan nicht. Das geht einfach nicht nach vorn. Dann ist doch gut, wenn du irgendwie so 2, 3, 4 pfiffige Standardsituationen hast, ein paar überraschende Spielzüge, die du wirklich einstudiert hast, die dir dann vielleicht, auf Deutsch gesagt, den A-Punkt retten. Ich halte das wirklich für eine gute Idee, dass so auch zu üben und zu trainieren. Umso schöner, wenn es dann auch noch klappt, ja, ne? Weil das ist natürlich dann die Bestätigung der Arbeit.
Definitiv. Du kommst hier aus der Sendung nicht raus, ohne vorher noch mal in die Glaskugel zu gucken. Das bringt den Kollegen Gottschalk oftmals zur Weißglut, will ich jetzt nicht sagen, aber es riecht ihn immer ein bisschen auf, wenn ich ihn in die Glaskugel gucken lasse. Mittlerweile macht das schon fast von selbst, aber du musst jetzt auch natürlich tippen. Wie geht das Spiel denn aus gegen die Niederlande?
Also, ich sag mal, dass die deutsche Mannschaft, glaube ich, den Schwung wirklich mitnehmen kann. Auch weil die Holländer gerade einen Tick anfällig erscheinen. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Ich glaube, es lohnt sich, das auch anzugucken oder anzuhören. In der Vollreportage in der ARD gibt das Spiel natürlich auch voll auf die Ohren, 90 Minuten, klar. Und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft, wie gesagt, den Schwung mitnimmt und am Ende ein paar Tore schießt. Ich glaube aber, dass es diesmal ein Gegentor gibt. Also das ist so meine Theorie. Wir müssen ein paar mehr schießen, als wir bekommen. Deswegen mein Tipp 3-1.
Da sind wir gespannt. Das wäre auf jeden Fall ein schöner, torreicher Fußballabend, auf den wir uns dann freuen. Im Fernsehen oder im Radio oder im Webstream. Wann hören wir dich wieder?
Das nächste Mal. Oh, das ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Einmal Wolfsburg gegen Mönchengladbach, das ist, glaube ich, Anfang April erst, das ist nach Ostern. Und dann am darauffolgenden, übernächsten Wochenende, ja, HSV gegen Holstein Kiel, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, quasi jetzt direktes Aufstiegsduell, gerade stand jetzt 3. HSV gegen 2. Holstein, spielen eine Sensationssaison, muss man echt sagen. Die Kieler, das ist echt irre. Die haben im Grunde die komplette Mannschaft ausgetauscht vor der Saison und sind jetzt gerade 2. Das ist wie Stuttgart, nur 2. Liga eben. Ja. Ganz toll. Also da freue ich mich drauf. Das sind wirklich tolle Spiele.
Dann sind wir gespannt, hören dir gerne zu und sagen vielen Dank, Jörg.
Sehr gern. Danke dir heute.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.